Als ich über den heutigen Abend nachdachte, musste ich über die viele, viele Male Abendmahlfeier nachdenken, die ich persönlich schon erlebt habe und die jeder von euch schon mal erlebt hat. Was passiert in euch, wenn ihr Abendmahl hört oder Abendmahlsfeier oder Herrenmahl? Was geht da in eurem Kopf vor und im Herzen? Was denkt ihr? Ist es wieder mal eine dieser Feiern, wo man ernst sein muss? Wo man sich vielleicht so wie ich so schwarz-weiß anzieht und ein bisschen so ein trauriges Gesicht aufsetzt? Was regt sich in unseren Herzen? Ist es Trauer? Oder ist es Freude? Oder vielleicht von beidem so ein bisschen? Nun, ich denke, dass diese Gefühle berechtigt sind. Trauer, weil meine Schuld es nötig machte, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, sterben musste. Freude, weil es das Ereignis ist, wo er wirklich gesiegt hat. In dieser besonderen Gottesdienstfeier möchte ich mit euch über einen kurzen Augenblick im Leben unseres Herrn nachdenken, über einen Augenblick von damals, über den Augenblick, in dem unser Herr starb, dort am Kreuz. Ich möchte euch einen Abschnitt aus der Bibel vorlesen, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19. Ich werde dort die Verse 25 bis 30 lesen. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, des Klopas Frau, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legte nun einen Schwamm voller Essig um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Tod. Es ist 2000 Jahre her, vielleicht ein paar Jahre mehr. Drei Kreuze stehen auf Golgatha. Ihr habt mit Sicherheit alle schon einmal diese Bilder gesehen. Ganz viele verschiedene Maler haben sich an diesem Objekt versucht und haben es so, wie sie es sich vorgestellt haben, auf Papier gezeichnet oder auf Leinwand. An einem dieser Kreuze hängt ein Unschuldiger, Jesus Christus. Unmittelbar vor seinem Tode rief er einen kurzen Satz vom Kreuz herab. Es waren seine letzten Worte, die er als sterblicher Mensch sagte. Als Mensch, wie er von einer Frau geboren war, hat er keine Worte mehr gesagt. Es waren die Worte: Es ist vollbracht. Jesus hing schon 6 Stunden am Kreuz. Als er diesen so unendlich konzentrierten Satz ausrief. Ich weiß nicht, wie laut dieser Ausruf war. Für einen Gekreuzigten, der am Kreuz hängt, ist es kaum noch möglich zu sprechen. Denn die Brustmuskulatur schnürt alle Atemwege ab und vielleicht hat er sich auf diesem mächtigen Nagel, der durch seine Füße gebohrt war, nochmal aufgerichtet, so nach oben, damit er wieder sprechen kann und hat diesen Satz ausgerufen. Ich weiß nicht, wie laut er war. Und doch war er laut genug, damit die Menschen, die unter dem Kreuz standen, ihn hörten. Und was noch viel wichtiger war, er war laut genug, damit Gott ihn hörte, sein Vater im Himmel. Denn dieser Ausruf war in allererster Linie für Gott bestimmt, nicht für die Menschen, die unter dem Kreuz standen. Dieser Ausruf ist das Ende einer langen, traurigen Geschichte. Diese traurige Geschichte begann, als die von Gott geschaffene Welt noch ganz in Ordnung war. Es war wunderschön. Sie begann im Paradies. Sie begann nicht wie ein Märchen, wo man mit den ersten Worten schon ahnt, dass es ein schönes Ende nehmen wird. Nein, diese Geschichte begann mit den Worten der Schlange. Hat Gott wirklich gesagt? Und je weiter diese Geschichte fortschreitet, umso schwerer fällt es, an ein gutes Ende zu glauben. Gott selbst hat zwar immer wieder Hinweise auf ein gutes Ende gegeben, aber nur ganz wenige haben diese Hinweise gesehen, gehört und verstanden. Alles begann mit einem Zweifel. Man könnte sagen, na und, was ist schon ein Zweifel? Jeden Tag, jeden Augenblick zweifeln wir ganz viele Dinge an. Und diese Zweifel haben meistens irgendwelche Folgen. Manchmal sind es Folgen ohne große Bedeutung, manchmal sind die Folgen eines Zweifels verheerend. Dafür gibt es ganz viele Beispiele in unserem Leben. Dieser allererste Zweifel der Menschheit, der Zweifel an Gottes Worten, hat sehr schlimme Folgen nach sich gezogen. Folgen, die bis heute nachwirken. Es hat damals angefangen und hat nie aufgehört zu wirken. Erstens, der Mensch sündigte gegen Gott. Es war die allererste Sünde. Zweitens, Gott musste den Menschen aus seiner Gegenwart vertreiben. Jetzt war der Mensch nicht mehr in dieser unmittelbaren Gemeinschaft, er war getrennt. Und drittens, das Elendsdasein des Menschen mit seinem Ursprung im Zweifeln setzte sich nun in der Gottesferne fort. Doch wisst ihr, was das Wunderbare ist? Gott verlor das Interesse an den Menschen nicht, keinen Augenblick. Auch wenn die Menschen immer mehr das Interesse an Gott verloren und immer mehr Dinge taten, die Gott überhaupt nicht gefallen haben, die Gott ein Greuel waren, sodass Gott schlussendlich die Sintflut schicken musste, und doch sehen wir, auch durch diese Sintflut hindurch hat Gott Menschen gerettet, bewahrt. Er hat sie nicht gänzlich ausgerottet, denn es fanden sich welche, die auf diese Hinweise, die Gott gegeben hat, gehört haben. Die Menschen suchten damals genauso wie heute in mancherlei Aktivitäten ihr Verlangen und ihre Sehnsucht nach Erfüllung und Glück zu stillen, konnten das aber nicht und verzweifelten. Gott sah ihre Verzweiflung und gab ihnen immer wieder Worte der Ermutigung und des Trostes durch seine Propheten. Einige hörten diese Worte, verstanden sie und wurden getröstet. Ihr Leben bekam einen Sinn und ein Ziel. Sie merkten, dass Gott lebt und sich um die Menschen bemüht, dass seine Kraft die Menschen erhält und dass er sie segnet, trotzdem, dass die Menschen sich von ihm abwenden. Doch die große Mehrheit der Menschen lebte immerfort in der Gottesferne, jammerte und klagte über ihr Schicksal, aber fragte nicht nach Gott. Diesen Zustand wollte Gott nicht länger ertragen. Und dann heißt es so schön im Galater 4, Vers 4, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Es war die einzige Möglichkeit. Es gab keine andere, um diesen Zustand zu ändern. Auch wenn es Gesetze gegeben hat, wenn es immer wieder Opfer im Tempel gegeben hat, wenn es irgendwelche Bestrebungen der Menschen, sich Gott zu nähern, gegeben hat. Es gab keine andere Möglichkeit, als dass Gott seinen eingeborenen Sohn, ein Teil von sich, in diese Welt sandte. Nur so konnte dieser Zustand der Gottesferne endlich beendet werden. Gott wurde Mensch. Mit allem, was dazugehört. Wenn er sich einen Finger geklemmt hat, tat es ihm weh. Wenn er als Junge mal gestolpert ist, taten ihm die aufgeschürften Knie weh. Er war genau wie wir, mit einem ganz gewaltigen, großen Unterschied. In seinem Leben gab es keine Sünde. Auch nicht ein Anzeichen davon. Seine Worte waren saubere Worte. Seine Taten waren gesegnete Taten. Und so lebte er sein Erdenleben, tat Wunder, gab den Menschen immer wieder Zeichen seiner Liebe und seiner Macht. Einige erkannten in ihm den von Gott gesandten Erlöser und folgten ihm nach. Es waren nicht sehr viele, nicht immer so viele, wie wir hier heute zusammen sind. Die meisten aber sagten oder dachten, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Sie sahen in Jesus einen Tischler oder Schreiner, einen Mann ihresgleichen, der aus einer unbedeutenden Stadt in Israel kam. Und da war dieser denkwürdige Tag auch schon angebrochen. Der Tag, an den wir morgen besonders denken werden. Nun, 33 Jahre sind eine recht kurze Frist für ein Menschenleben. Heute werden die Menschen sehr alt im Vergleich zu damals. Viele werden das Dreifache alt und sind immer noch bestrebt, weiterzuleben. Das Ziel des Lebens Jesu hier auf Erden war nur noch eine ganz kurze Wegstrecke von ihm entfernt. Es trennten ihn nur noch ganz wenige Stunden von dem Moment, in dem er für alle sichtbar, wie er es vorausgesagt hatte, erhöht wird. Alle hatten ihn verlassen. Petrus hat ihn zu diesem Zeitpunkt bereits dreimal verleugnet. Es gab keinen Menschen, der sich in dieser Stunde mutig und entschlossen ihm zur Seite stellte. Die Menge tobte und schrie, kreuzige, kreuzige ihn, gib uns lieber Barabbas, aber diesen kreuzige ihn. Er war ganz allein. Und keiner konnte ihm etwas von seiner Last abnehmen, die immer und immer schwerer auf ihn drückte. Zu dieser Last haben noch wir, ich und du, unseren Teil dazugelegt. Das, was eigentlich wir zu tragen und zu ertragen hätten, hat er stellvertretend für uns getragen und ertragen. Und dann hing er am Kreuz. Mit der ganzen Schuld der Welt beladen, von den Menschen verhöhnt, vom Vater verlassen und voller Schmerzen. Er schaute herab auf die Menge unter dem Kreuz und empfand Mitleid. Ein Sterbender empfindet Mitleid mit seinen Peinigern, die unter dem Kreuz stehen und über ihn lachen. Auch in diesem schrecklichen Augenblick war er immer noch von der Liebe zu diesen Menschen erfüllt. Lukas 23, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In unserem Text, den ich zu Anfang gelesen habe, steht ab Vers 28, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Hysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und übergab den Geist. Jesu Tod am Kreuz war nicht wie der Tod eines gewöhnlichen Menschen. Die beiden Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden, starben einen anderen Tod. Nicht so einen Tod. In vollem Bewusstsein der ganzen Tragweite dessen, was dort gerade am Kreuz geschah, achtete er genauestens darauf, dass alles erfüllt wird, was in der Schrift steht. Und als er alles Nötige getan und erfüllt hatte, sprach er die drei so voller Inhalt, die drei Worte: Es ist vollbracht. Es sind drei Worte in Deutsch, nur ein Wort in Griechisch und nur ein Wort in Russisch. Russisch verstehen einige hier, deswegen möchte ich es in Russisch auch mal sagen: Svershilas. Es ist nur ein einziges Wort. Die Griechen haben dafür auch nur ein Wort. Aber wie viel Inhalt ist in diesem einen Wort geballt zusammengefasst? Mit diesem Wort sagte Jesus: Vater, dein Wille ist geschehen. Es muss nichts mehr getan werden, um die Menschen zu erlösen. Das notwendige Opfer ist dargebracht. Dieses Opfer genügt. Es ist vollbracht. Der Teufel ist nun endgültig besiegt. Der Kopf der Schlange ist zertreten. Es ist vollbracht. Menschen, der Weg zum Vater, zum Herzen des Vaters ist nun für euch frei. Ihr dürft nun kommen, schuldbeladen, so wie ihr seid, voller Reue. Der Vater wird euch annehmen, weil ich die Schuld getilgt habe. Es ist vollbracht. Viele Aussagen der Propheten sind nun erfüllt. Einige dieser Aussagen, die ihr bis jetzt nicht verstehen konntet, werden jetzt für euch klar. Es ist vollbracht. Dieses Leben in Schwachheit, Schmach und Pein ist jetzt fast vorbei. Es muss nicht mehr wiederholt werden. Es ist ausreichend für alle Ewigkeit. Dann starb der Herr. Er, der die Macht hat, Leben zu nehmen und Leben zu geben, gab sein Leben, seinen Geist in die Hände seines Vaters. In deine Hände gebe ich meinen Geist, sagte er. Sein Haupt senkte sich, er hatte keine Kraft mehr, in einem toten Körper ist keine Kraft mehr, es aufrecht zu halten. Tod. Einige erlebten die großen Enttäuschung ihres Lebens. Andere fühlten sich im Recht und sagten: Ha, wir haben es schon immer gewusst, es nimmt mit ihm noch ein schlimmes Ende. Und es gab auch solche, die erst jetzt in ihm den Sohn Gottes erkannten. Sogar seine Jünger, die bis zuletzt noch gehofft hatten, dass irgendetwas geschieht, dass Jesus seine Macht nutzt, vom Kreuz herabsteigt, auch sie waren enttäuscht, er ist gestorben. Dabei starb Jesus am Kreuz, um den Menschen eine neue Hoffnung zu geben. Eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott, dem Vater. So hat die traurige Geschichte, die vor so vielen Jahren begonnen hat, mit einem Zweifel an Gottes Wort, doch noch ein gutes Ende genommen. Die Menschen dürfen endlich aus der Gottesferne in die Nähe Gottes kommen, an sein liebendes Vaterherz und ihn bitten, dass er sie festhält, ganz nah bei sich. Und wo kommen wir, die wir heute hier zusammen sind, in dieser Geschichte vor? Nun, wir sind diejenigen, die davon profitieren dürfen. Von all dem, was Jesus am Kreuz getan hat, von all dem, was er damals errungen, erkämpft hat, dürfen wir profitieren. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Wenn wir, die wir in der Nachfolge Jesu stehen, müde werden, wenn die Lustlosigkeit uns packt und wir in allem keinen Sinn mehr sehen, so dürfen wir zum Kreuz hinschauen und von dem, der alles ertragen hat, uns neu Mut und Motivation geben lassen. Denn er hat auch unsere Schwäche, unser, mein Versagen, dort ans Kreuz getragen. Bist du von Menschen, vielleicht sogar von Gläubigen, von Christen enttäuscht worden? Schau hin zum Kreuz. Er, der dort am Kreuz für dich gestorben ist, wird dich nie enttäuschen. Und wenn du noch nicht ganz sein bist, wenn du es noch nicht ganz glauben kannst, dass er auch deine Schuld vergibt, auch deine Last, wie schwer sie auch ist, dir abnimmt, schau auf zum Kreuz und lass dir Glauben geben. Allen denen, die heute glücklich in der Nachfolge sind, die von Herzen dem Herrn dienen, möchte ich zurufen, schaut auf das Kreuz und dankt dem Vater im Himmel für dieses große Erlösungswerk. Es ist vollbracht. So schallt es vom Kreuz auf Golgatha durch die Jahrtausende bis in unsere Zeit hinein. Jedes Mal, wenn gläubige Menschen, so wie wir heute, zusammenkommen, um das Mahl des Herrn zu feiern, wird dieser Satz neu wiederholt, neu ausgerufen und weitergesagt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Steht im 1. Korintherbrief. Dieses gilt ganz besonders heute, am Tag, der dem Kreuzigungstag vorausgeht. An diesem Tag hatte Jesus die Seinen versammelt, um mit ihnen das Abendmahl zu halten. Er sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Auch wir tun gut daran, heute an das Leiden und Sterben unseres Herrn zu denken. Uns wieder und wieder sein Opfer vor Augen zu führen und über dessen Bedeutung für uns nachzudenken. Die Abendmahlsfeier ist aus unserem Leben in der Nachfolge nicht wegzudenken. Allein schon deswegen, weil unser Herr dieses Abendmahl eingesetzt hat und gesagt hat, tut es immer wieder, denn so verkündigt ihr das, was ich am Kreuz getan habe. Es ist vollbracht, hat Jesus am Kreuz für dich und für mich ausgerufen. Er hat dort gesiegt. Dieser Sieg ist endgültig. Er ist der Sieger. Und wir, du und ich, wir dürfen diesen Sieg für uns in Anspruch nehmen und mit seiner Hilfe ein siegreiches Leben führen. Manchmal voller Trauer, manchmal voller Freude und Glück, aber immer im Sieg. Amen.